Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 16. Folge Licht im Schacht mit euren beiden Hosts David und Lars. Wir haben heute schon zwei Drittel geschafft. Also theoretisch wären es 24 Podcasts, so ist erstmal das Ziel. Mal sehen, wenn ihr natürlich alle in die Kommentare reinballert, macht weiter auch 2027, dann können wir da nochmal drüber nachdenken. Aber faktisch, jetzt vom jetzigen Plan aus, haben wir erstmal 16 geschafft und 8 liegen noch vor uns. Und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es natürlich wie immer um ein spannendes Thema. Wir sind im Römerbrief. Und eine wichtige Frage wird heute sein, jemand, der in einer ausweglosen Situation steckt, bekommt Hilfe von außen sozusagen. Und meine Frage an dich zu Beginn, David, hast du so eine Situation schon mal erlebt, dass du in einer unangenehmen Situation eben gesteckt hast und dir jemand von außen helfen musste?
Ja, habe ich. Ist mir direkt was eingefallen. Und zwar, ich habe ja früher bei Siemens gearbeitet, dann Continental, also in Limbach-Oberfrohna. Dort wurden Diesel-Einspritzsysteme hergestellt. Genau, und da habe ich nach der Arbeit meistens geduscht, weil man immer so ein Öl im Ölnebel gestanden hat, 8 Stunden bei der Arbeit. Und einmal ist mir die dumme Situation passiert. Ich bin duschen gegangen und habe meinen Spind aber zu, also das Schloss zugedrückt und hat aber alles im Spind. Meine Klamotten, mein Schlüssel, alles.
Also du hast dich erst nackig gemacht, genau. Dann hast du den Spind alles reingestopft, hast genau. Den Spind zugemacht ja. Und bist duschen gegangen.
So aus Reflex, weil ich ihn immer zumache, wenn man weggeht. Und das Einzige, was ich hatte, war ein Handtuch und Duschbad. Und ich habe das aber auch noch nicht gemerkt. Ich bin duschen gegangen, ganz gemütlich, komme zurück und denke, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Du stehst dort nackt und nass in dieser Umkleide. Ich hatte noch nicht mein Handy, um Hilfe zu rufen.
Das lag auch drin, oder?
Genau. Und dann, ich kann so nicht durch das Werk laufen, das ist ja super peinlich. Und meine Abteilung, wo ich hätte Hilfe holen können, war auch am anderen Ende der Firma. So habe ich da einfach gewartet, bis irgendwann irgendjemand kam. Und es hat, glaube ich, auch echt lang gedauert in meiner Erinnerung. Vielleicht waren es nur 5 Minuten und es kam mir vor wie eine Stunde. Und irgendwann kam jemand, habe ich gesagt, hey, ich brauche jetzt deine Hilfe. Kannst du bitte bei mir im Werkzeugbau anrufen? Die sollen mal mit einem Bolzenschneider kommen. Und dann hat er auch da angerufen, die kamen mit Bolzenschneider, haben mein Schloss aufgeschnitten und ich konnte mich anziehen, musste dann halt nur ein neues Schloss kaufen. Aber also ich wurde gerettet, aber nur, weil irgendjemand gekommen ist. Sonst wäre die Alternative gewesen, einmal im Handtuch und Badeschlappen durch die ganze Firma laufen und das hätte ich wahrscheinlich noch sehr lang zu hören bekommen.
Ja, was hätte dir das gebracht, wenn du durch die Firma gelaufen wärst?
Ja, dann hätte ich einen Bolzenschneider holen können.
Achso, okay. Also es gab keinen zweiten Schlüssel, sondern du hattest nur einen, der war da drin.
Genau, ich hätte halt das Schloss aufschneiden können, genau, was die dann am Ende ja auch gemacht haben. Ja. Aber es war natürlich komfortabler, dass die angezogenen Menschen mit dem Bolzenschneider kamen, mich kurz ausgelacht haben und das aufgeschnitten haben. Weil das Bild, da läuft jemand im Handtuch und Bolzenschneider durch die Firma.
Durch den Ölnebel, ja,
das
von Continental.
Wäre ich nicht mehr losgeworden.
Ja. Ja, und gab es danach überhaupt keine Rede darüber?
Ja doch, die haben mich schon noch ein bisschen damit aufgezogen. Ja. Aber damit musste ich leben.
Der Nackedei von Continental. Ich habe auch sofort an zwei Situationen gedacht. Die erste, die betraf mich selber. Ich hatte früher, also mein Vater hatte Waldstück und ich hatte früher so einen Knicklenker-Traktor und habe damit immer Holz abgeholt. Und weil das aber ein Stück entfernt ist, habe ich den Hänger immer richtig voll geballert. Also der war ungebremst. Na. Und ich habe das ist so ein Rungenhänger, den habe ich hinten rangehangen und richtig voll. Und dann muss man aus dem Wald heraus erst so einen Berg runterfahren. Und auf einmal da der Hänger praktisch mein Fahrzeug hochdrücken. Also komplett die Hinterreifen von meinem Knicklenker bei diesem Berg runter und um die Ecke, es ging noch gleich schräg rum. Da hat mich ausheben, wo ich drauf saß. Ich hing dort in der Luft, habe dann das nur mit der Bremse halten können, damit Schluss ist, sonst hätte es mich rumgewickelt. Und dort hing ich mit dem Fuß auf der Bremse im Wald und dachte, Scheiße, was machst du denn jetzt? Du kannst nicht runtergehen von der Bremse, dann haust du dich hier um. Du kannst aber auch nicht so bleiben, dann verhungerst du hier auf dem Traktor. Und dann kam dort eine Frau und ihr Freund oder Mann, keine Ahnung, die dort irgendwie ein Gartengrundstück in der Nähe haben und sagten, ey, können wir dir irgendwie helfen? Ich habe gesagt, ja, auch das wäre mega gut, dass ihr da seid. Es wäre schön, wenn ihr einfach mal unter einen Anhänger hinten irgendwie einen Stein drunter legt, dass dann nicht weiterrollt oder ein Holzklotz. Und da sind die dann dort rumgerannt und haben gesucht in dem Wald irgendwie, haben das dann abgesichert. Dann konnte ich von der Bremse langsam runtergehen. Und dann haben wir es ein bisschen abgeräumt und also ein bisschen Holzstämme runtergenommen und dann konnte ich den restlichen Berg runterfahren, dann haben wir es wieder aufgeladen und dann bin ich nach Hause gefahren. Aber das war so eine Situation, du hängst auf diesen angehobenen Traktor, du hast keine Chance, da irgendwas zu machen und hast nur die Entscheidung zwischen Cholera und Pest. so ungefähr. Aber ich habe es überlebt. Inzwischen habe ich den immer mehr. Jetzt habe ich gebremste Anhänger deutlich besser.
Hast draus gelernt.
Ich habe draus gelernt. Und die zweite Sache, die mir eingefallen ist, vor vielen Jahren, mein Sohn war etwa 10 oder 11, waren wir mal in so einem Klettersteig in, wo war denn das? In Frankreich, an der Ardèche irgendwo unterwegs. Und Teil dieses Klettersteigs war praktisch so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, wo du so über so einen Fluss, wo du dich um einhängst und dann rutschst du einfach mit so Rollen.
So eine Zipline, Seilrutsche.
So, genau, oder? So eine Seilrutsche, Zipline. Und die hatten vorher schon gesagt, man darf das nur ab dem und dem Gewicht machen oder ab der und der Größe. Und ich habe gesagt, nee, mein Sohn traut sich das zu, das wird schon werden. Und dann ist er los, hat sich eingehangen, ist rüber und kam aber mit seinen Füßen drüben zur Landung. Also er konnte sich praktisch auf der anderen Seite drüben festhalten. Und ist deswegen wieder zurückgerollt und hing dann genau in der Mitte über den Fluss. Also vielleicht 30 Meter über dem Fluss und hing dort. Meine Frau und ich und die restlichen Kinder, wir standen noch hüben und waren völlig hilflos, weil was machst du denn dann? Dann hab ich rüber geblägt. Du musst irgendwie versuchen, mit deinen Händen dort am Seil dich oben auf der anderen Seite, dann hat er das probiert, aber du hältst es nur mal 3, 4, 5 Meter durch, dann verlassen dich die Kräfte und selbst dann wäre er ja trotzdem nicht zu Boden gekommen mit seinen Füßen auf der anderen Seite. Und da habe ich gesagt, es gibt jetzt nur noch eine Chance. Ich muss jetzt mit voller Kanone, muss ich mich jetzt hier reinstürzen. Ich hatte ja selber Schiss. Ich bin so höher und sowas, wo die Füße den Boden verlassen, das mag ich gar nicht. Ich bin ja auch kein Achterbahnfahrer, haben wir ja hier auch schon festgestellt. Und ich bin dann richtig mit Schmackes dort rein, dort auf ihn zugerast, habe gesagt, halte ich jetzt fest, ich komme jetzt mit Schwung. Dann habe ich ihn erwischt, wir sind zusammengekracht, volle Kanne mit den Köpfen auch gegeneinander geschlagen. Also es tat auch richtig Schmerzen. Und dann hatte ich aber so viel Restenergie noch, dass wir tatsächlich bis rüber gekommen sind. Der hat dann trotzdem geheult, weil es mörderisch wehgetan hat, weil unsere Köpfe aneinander geschlagen sind, obwohl wir Helme off hatten, hat es mega wehgetan. Und wir waren dann viele Jahre später mal wieder dort. Oder was heißt viele Jahre später? 2, 3 Jahre später. Und da ist er wieder alleine gefahren, diesmal ist er drüben angekommen.
Aber stark, dass es überhaupt sich nochmal getraut hat.
Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Der ist sogar als erstes gefahren. Also wo ich dann gedacht habe, ey, wenn ich mir das passiert wäre, ich glaube, ich hätte dann ein bisschen Respekt vor dem Ding und wäre weggefahren. Genau, das war so eine Sache. Oder 2 Geschichten, wo ich erlebt habe, wo mich jemand oder mein Sohn jemand aus einer unangenehmen Situation befreit hat. Heute geht es aber ja nicht nur um solche Sachen wie unangenehme Situationen, sondern heute geht es auch viel um Vater sein, Kind sein. Und meine Frage mal an dich, welchen Blick haben deine Kinder eigentlich auf dich als Vater? Also ich kann mich daran erinnern, das ist inzwischen nur nicht mehr so, bei mir zumindest, dass meine Kinder mir, als sie jünger waren, alles zugetraut haben. Also die haben mich schon so gesehen wie so ein Supermenschen, Übermenschen, der alles machen kann einfach. Meine Kinder sind inzwischen älter. Die kennen jetzt die Wahrheit, dass ich auch nur ein Mensch bin und dass mir nicht alles gelingt. Aber du hast ja noch relativ junge Kinder. Wie erlebst du das?
Kommt, würde ich sagen, auch aufs Alter an. Also mein Kleinster, der Josia, ist ja 4 Jahre alt. Ich glaube, bei dem bin ich schon noch in dem Status, wo er denkt, ich kann alles und bin immer super. Der hat mir letztens irgend so ein Plastikspielzeug gebracht. Das war völlig kaputt und zerbrochen. Und er war fest davon überzeugt, Papa kann das reparieren. Und ich gesagt habe, nee, Papa, schmeiß das in die gelbe Tonne, weil es ist kaputt. Aber ich dachte, er hat da einfach einen völlig verschobenen Blick und denkt, es ist alles möglich. Und ich glaube, aber umso älter die werden, umso mehr wissen sie auch um die Grenzen von mir als Vater. Ich hatte letztens mit meinem Sohn im Auto irgendwie ein Gespräch, wo da ging es auch darum, dass er jetzt mit der Mama mal lange über ein ernstes Thema gesprochen hat. Und ich habe nur gesagt, hey, du kannst doch mit mir über sowas reden. Und seine Aussage war, naja, so ernste Sachen bespreche ich lieber mit der Mama, du bist eher so witzig. Und ich auch dachte, boah, das fand ich jetzt nicht als Kompliment. Ja. Ich bin so zum Lachen und Spaß machen und wenn es um so was Ernstes geht, redet er mit der Mama. Aber ich konnte ihm wenigstens signalisieren, hey, ich will auch für dich da sein, wenn dich was wirklich beschäftigt.
Bei uns ist es sogar jetzt so weit, dass mein Sohn baut jetzt gerade sein Moped auf. Er macht jetzt gerade Moped-Flappen und tatsächlich kann ich ihm gar nicht helfen. Also ich habe da keine Ahnung. Also ich bin sonst handwerklich schon talentiert in vielen Bereichen. Pizzaofen und hast nie gesehen. Schweinehaltung und so könnte ich alles helfen, wenn er das als Hobby sich suchen würde. Ja. Macht er aber nicht, sondern es geht darum, ein Moped aufzubauen. Und ich schleiche da oben immer mal rum und denke, ach du Scheiße, die haben das komplette Ding auseinandergebaut. Wer will das wieder zusammenbauen? Also wo man dann schon merkt, da haben Kinder ein Talent, was du selber gar nicht hast. Und sie werden in dem Bereich besser als du sogar schon. Das finde ich auch so spannend, diese Entwicklung, ne? Dass Kinder am Anfang dir alles zutrauen, dann gibt es irgendwann den Moment, wo sie merken, nee, alles kann der Papa ohne und dann gibt es den Moment, sie überholen mich. Also ob das von der Körpergröße ist oder, keine Ahnung, vom Klettern, also wobei man sagen muss, ich bin einfach auch deutlich fetter als meine Kinder, darum können die auch besser klettern. Aber wo sich das nochmal so dreht, ja, ne?
Ich finde es auch, wir spielen jedes Jahr zum Abschluss der Saison Kinder gegen Väter Fußballturnier. Und in der F-Jugend haben wir Väter, die noch, keine Ahnung, 12-0 besiegt oder 12-1. Und es wird einfach von Jahr zu Jahr schwerer. Und jetzt war es schon so ein knapper Sieg nur noch der Eltern. Und es sind aber auch ein paar dabei, die echt kicken können. Aber ich glaube, bald sehen wir keinen Stich mehr, weil die einfach viel schneller sind. Und die meisten Väter stehen dann eher so mit Bierbauch auf dem Fußballplatz, wie es halt so ist. Ja, ich denke, bald verlieren wir das Ding.
Ja, das also habe ich mich immer davor drücken können, weil ich da noch so eine Erinnerung habe. Mein Vater wollte auch bei so einer Gemeinderüstzeit, war der Meinung, er müsste mal mit Fußball spielen. Und er lief das erste Mal über den Platz. Es gab einen mörderischen Peitschenhieb und die Achillessehne war gerissen.
Scheiße.
Und das wäre so schmerzhaft gewesen, dass ich immer ein bisschen Respekt habe. Also immer, wenn ich gefragt wäre, spielst du mal mit, denke ich an diese Situation und denke, oh, nicht, dass das irgendwie schon, dass ich schon vorbelastet bin dahingehend und okay, meine Achillessehne dann so peitschend einfach reißt und ich sage dann, nee, ich gucke mir das an. Ich
Schiedsrichter.
Kenn zwar die Regeln, aber ich bin Schiedsrichter. Gut, ich würde vorschlagen, wir kommen zum Text.
Ich bete noch und dann lese ich uns den Text vor. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir wieder an dein Wort schauen können. Danke, dass du es uns erklärst, auch mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass wir heute ganz viel von deinem Geist hören dürfen und so wollen wir dich jetzt bitten, dass du bei uns bist, dass du uns die richtigen Worte schenkst und dass du ja auch bei den Hörern bist, dass sie das hören, was du für sie vorgesehen hast. Amen. Ja, der Text heute steht im Römerbrief, das 8. Kapitel, die Verse 1 bis 17. Das Leben im Geist. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünden im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich gesinnt sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist lebendig um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den ihr rufen könnt, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit mit ihm erhoben werden.
Also Freunde, vielleicht ging es euch jetzt genauso wie uns zu Beginn, wenn man den Text das erste Mal so hört, nicht mal selber liest, sondern wirklich hört, dann denkt man, ach du liebe Zeit, um was bitte geht es hier? Es geht irgendwie um fleischlich und geistlich. Wir waren ja im vorletzten Podcast schon mal bei Paulus, haben da schon festgestellt, der Paulus, der schreibt nicht so ganz einfach. Wir hatten ja festgestellt, dass er eher so ein Harvard-Professor war. Von daher versuchen wir das heute mal ein bisschen runterzubrechen. Und beim letzten Mal, also bei dem besagten vorletzten Podcast, ging es ja auch schon um den Römerbrief. Es ging damals um die Frage nach der Taufe in den Tod und wie das zu verstehen ist. Es ging so um die Frage, auf der einen Seite der Sünde gestorben sein, auf der anderen Seite der Sünde leben. Und im Grunde, das haben wir beide schon festgestellt im Vorgespräch, geht's heute ganz ähnlich weiter. Paulus macht zwei dualistische Gegenpositionen auf. Er sagt auf der einen Seite, entweder du bist fleischlich gesinnt oder du bist geistlich gesinnt. Und ich habe heute mal wieder ein Bild mitgebracht, nachdem wir den letzten so ein Bilderfeuerwerk abgefeuert haben, was aber möglicherweise helfen könnte, den Paulus und die beiden Positionen ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar, klingt erstmal irre, entweder du bist ein Auto oder du bist ein Schiff. Also es klingt vielleicht komisch, macht aber was Entscheidendes deutlich, bei allen Schwächen, die Bilder natürlich so haben. Das Auto steht mal für das Fleischliche, das Schiff für das Geistliche. Und fleischlich, vielleicht noch zur Erklärung, steht für unseren natürlichen Menschen, also der Mensch, wie wir von Werk ab sind. Jeder Mensch wird fleischlich geboren, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, die wir haben, mit unserem Willen, mit unserem Verstand, ja selbst mit unseren moralischen Empfinden sind wir von Haus aus fleischlich oder eben im Bild gesprochen, ab Werk sind wir Autos. Und nun macht Paulus deutlich, gesprochen in diesem Bild, zwischen mir und Gott liegt aber ein unüberbrückbarer Ozean. Mit einem schönen Auto kann man super auf dem Festland rumcruisen. Du kannst dir das aufbauen, du kannst das polieren, du kannst dir dort eine Sportauspuffanlage ranmachen, kannst dann schön über Land fahren, alles einwandfrei. Aber zum Ozean überqueren ist ein Auto untauglich. Und Paulus schreibt hier, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und das wird in diesem Bild völlig klar, wenn ich mit meiner Karre ins Meer fahre, dann geht das schief. Und da ist es völlig egal, was für ein Autotyp ich fahre. Also ob ich einen Ferrari fahre oder einen Trabant, ob das mega poliert ist, ob ich Sportledersitze drin habe, ob ich dort eine neue Hyper-Hyper-Sportauspuffanlage hinten dran habe, ob ich übelst tief das Gaspedal trete, was auch immer. Es ist völlig egal, wenn ich aufs Meer fahre, geht das schief. Weil mir fehlen die Eigenschaften eines Schiffes, um ein Meer zu überqueren. Und die stecken aber in uns nicht drin, sagt Paulus. Also im Übertragenen sagt Paulus, du bist ein Auto und du hast null Eigenschaften eines Schiffes. Und jetzt schlägt Paulus aber einen Bogen, wie das dennoch gelingen kann, über diesen Ozean zu kommen. Nämlich indem er sagt, wenn der Geist Gottes in deinem Leben Wohnung macht, der Geist Gottes kann aus dem Ozean untauglichen Leben ein seetüchtiges Leben machen. Mir wird sozusagen was völlig Neues geschenkt, was ich aus mir heraus nicht habe. Und hier liegt übrigens für mich auch so dieser Unterschied zwischen Humanismus und christlichem Glauben. Das wird ja heutzutage gern auch vermischt und im Grunde ist es doch alles das Gleiche, humanistisch gut sein und gut leben und so weiter. Beide sehen auch erstmal das Leben als etwas absolut Wertvolles an. Aber der entscheidende Unterschied, Humanismus braucht keinen Gott, sondern das Gute steckt in dir drin. Und du musst es einfach nur hegen, du musst es pflegen und dann wächst es aus deinem Leben irgendwie heraus. Oder anders gesagt, Humanismus glaubt, dass der Mensch die Lösung seiner tiefsten Probleme in sich selbst trägt. Und man hört das ja heute auch manchmal so, dass es dann heißt, glaub nur an dich selbst und dann wird das und du musst das Gute nur pflegen in dir. Und die Bibel würde dem gegenüber sagen, das stimmt nicht. In letzter Konsequenz bleibt ein Auto und damit unfähig für einen Segeltörn. Oder wenn wir jetzt mal weg vom Bild gehen, unfähig zur wirklichen Erlösung. Und alles Reden darüber, kann ein Mensch sich aus sich selbst heraus erlösen, würde die Bibel in besagter letzter Konsequenz verneinen. Was wirklich den Kern unseres Lebens verändert, das ist der Geist Gottes. Das sagt Paulus in diesem Text. Und da steht für mich so die Frage, naja, wie bekomme ich denn den Geist Gottes? Und auch dazu hat die Bibel eine Antwort, die Paulus jetzt hier im Text nicht erwähnt, aber die an anderer Stelle steht, nämlich wenn ich Jesus als den Herrn über mein Leben annehme, dann hat Gott mir versprochen, seinen Geist zu geben. Und dann wird aus meiner fleischlichen Gesinnung eben eine geistliche. Dann wird aus dem Auto, was seeuntauglich ist, ein Schiff, was ja, diesen See, der zwischen mir und Gott steht, überqueren kann. Ist vielleicht ein bisschen irre vom Bild her, aber das waren so die Gedanken, die mir gekommen sind. Ich habe mich auch nicht auf einen speziellen Vers hier bezogen, sondern der erwähnt das ja ständig, dieses ja. Fleischlich auf der einen Seite, geistlich auf der anderen Seite. Genau, da bin ich aber auch so ein bisschen hängen geblieben.
Ich fand es interessant, in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass diesen ähnlichen Streit oder diese Überlegung, was du jetzt auch so gegeneinander ausgespielt hast, dass es das auch schon im 4. Jahrhundert gab. Also da war Augustinus als einer der ersten großen Kirchenlehrer, hat mit Pelagius gestritten. Herr Pelagius hat gesagt, wir sind als Menschen in der Lage, durch unseren freien Willen und durch ein verantwortlich, moralisch gutes Leben Gott zu gefallen. Also wenn wir uns nur genug Mühe geben, schaffen wir es, gerecht vor Gott dazustehen. Und der Augustinus sagt, das ist völliger Quatsch. Das geht nicht. Egal wie viel Mühe wir uns geben, wir sind dazu nicht in der Lage als Menschen. Also wie du es gesagt hast, das Auto kann nicht übers Wasser fahren, so hat der Augustinus gesagt, der Mensch ist nicht in der Lage, von sich aus gut genug zu sein. Schon alleine wegen Erbsünde, das war dann noch ein anderes Riesenthema bei Augustinus, aber er hat gesagt, das geht nicht. Wir kriegen das nicht auf die Ketten. Wir sind von Grund auf einfach egoistisch und schlecht und wir brauchen die Vergebung und wir brauchen Gottes Geist, um überhaupt was Gutes vollbringen zu können. Also dieses Auto-Schiff-Thema, was du jetzt hier gerade aufgemacht hast, das gab es doch schon mal, es war im 4. Jahrhundert schon mal ein Riesenstreit in der Kirchengeschichte. Fand ich spannend.
Gab es doch noch keine Autos.
Nee, die haben bestimmt noch andere Vergleiche gefunden.
Ich habe auch nochmal so gedacht, das fleischlich meint ja letztendlich alles, was ich zu bieten habe. Also fleischlich ist so ein Begriff, wo ich sage, da könnte man durchaus heutzutage auch so seine Schwierigkeiten haben. Ich denke da zuerst ans Grillen und keine Ahnung, fleischlich, gibt es halt Fleisch? Oder
das ist ein Text für Vegetarier.
Ja, aber letztlich steckt dahinter, hinter diesem fleischlich, alles, was ich zu bieten habe, während geistlich bedeutet, alles, was mir fehlt.
Ja, was Gott zu bieten hat.
Was Gott zu bieten hat, genau.
Da mache ich gleich weiter. Das ist auch mein erster Punkt. Ich bin auch an dem Vers 5, wo es um dieses, sind wir geistlich oder fleischlich gesinnt, hängen geblieben. Ich finde es interessant, das mit dem Navi zu vergleichen, weil die Gesinnung bedeutet ja mehr als Führung. Also das bedeutet nicht, ich stehe vor der Entscheidung, gehe ich auf die Schule, mache ich das Studium oder das Studium und Gottes Geist sagt mir, du musst dies machen, du musst das machen, hier rechts abbiegen, hier links, sondern es geht vielmehr um ein ganz neues Ziel. Also der Heilige Geist ist nicht nur ein Navi, was uns hilft, unseren Weg zu gehen, sondern was uns ein ganz neues Ziel oder vielleicht auch eine ganz neue Identität für unser Leben gibt. Also hier steht ja auch, wir sind nicht nur von Sünde und Knechtschaft befreit, sondern wir bekommen auch was ganz Neues. Hier steht, wir sind Kinder Gottes durch den Heiligen Geist. Also wir werden von was Alten befreit und bekommen was ganz Neues. Wir leben jetzt nicht nur irgendwie weiter mit ein bisschen mehr Hilfe. Also wir sind nicht jetzt nur ein Auto, was ein Upgrade kriegt, sondern ich finde dein Bild gut, sondern es gibt was ganz Neues. Wir sind auf einmal Kinder Gottes. Und da fand ich dieses Bild irgendwie so cool mit der Adoption. Das habe ich auch in einer Auslegung gelesen, dass ja bei Kindern in Heim zum Beispiel ganz oft so ist, dass sie sich mega Mühe geben. Ich will irgendwie gut dastehen, vielleicht bin ich dann der Nächste, der ausgewählt wird für eine Adoption oder ich will die Anerkennung bekommen. Also das ist vielleicht so ein Bild für dieses fleischliche Leben. Ich muss was geben, dass ich gesehen werde. Und dann dagegen die Adoption. Du bist jetzt Kind von jemandem und dafür musst du nichts mehr tun. Das ist ein Status, das steht in deinem Personalausweis. Du bekommst einen neuen Namen und du bist Kind dieser Eltern. Und egal was passiert, das steht fest. Und es ist ja vielleicht auch, wir haben vorhin über Kindschaft oder Vaterschaft gesprochen. Also egal wie daneben sich meine Kinder benehmen, ich schimpfe mal mit denen, vielleicht gibt es auch mal Hausarrest oder was auch immer. Also ich habe noch nie Hausarrest verhängt, aber es
wird
ist,
langsam mal Zeit.
Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, aber was sich ja nie ändert, ist der Status, dass sie meine Kinder sind, dass ich sie lieb habe, auch wenn sie Scheiße gebaut haben. Und das finde ich so cool, dieses Bild, wir sind von Gott quasi adoptiert, wir sind seine Kinder und das ändert sich nicht. Das ist was feststeht, wenn wir Jesus angenommen haben.
Das ist ja auch der Unterschied zu Freunden, ne? Also wenn Freunde dich so behandeln würden, wie manchmal deine Kinder dich behandeln oder das tun, was deine Kinder tun, dann hättest du wahrscheinlich schon längst die Freundschaft aufgekündigt. Aber dieses Familienverhältnis, Vater, Kinder, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Ja. Das nutzt Paulus hier, um die Beziehung zwischen Gott und uns zu beschreiben. Sagt, Gott schmeißt dich nicht gleich vor die Tür oder gibt dir oder beendet seine Liebe zu dir. Im schlimmsten Fall gibt er dir mal Hausarrest, oder?
Ja, auch dass es so was Grundsätzliches ist. Also du bist nicht zuerst ein guter oder schlechter Schüler oder guter, schlechter Student, erfolgreich, reich, schön. Das ist alles untergeordnet. Du bist zuerst Kind Gottes und das steht fest. Ich finde es auch so was unglaublich Beruhigendes für mein Leben zu wissen. Egal, was noch kommt, das steht. Ich habe noch ein Zitat, dann schließe ich meinen ersten Punkt. Gott liebt dich nicht, weil du dich veränderst. Gott verändert dich, weil du sein geliebtes Kind bist. Also auch diese Reihenfolge. Du musst nicht erst irgendwas sein, um gut genug für Gottes Kind zu sein. Das schenkt er dir einfach. Und dann kannst du mit ihm einen Weg gehen. Dann wird er dich auch erziehen, wie es ein guter Vater macht. Und dann gibt es auch mal Hausarrest. Aber das ist ein Weg in der Liebe zum Vater.
Dankeschön. Mein zweiter Gedanke, den ich bei diesem Text hatte, der bezieht sich auf den Vers 16. Dort heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich finde, hier geht es um eine mega spannende Frage, ein mega spannendes Thema. Nämlich es geht um die Frage nach Gewissheit. Viele Menschen verbinden den Glauben eher mit so Vermuten oder Hoffen. Also wenn ich im Gespräch bin, so gerade auch mit Atheisten, und es geht um das Thema Glauben, naja, du glaubst das ja und so nach dem Motto, du vermutest das ja. So ähnlich wie wenn ich sage, ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich vermute es. Und ich glaube, das hat mit unserem deutschen Wort Glauben etwas zu tun. Glauben wirkt eher wie so ein Tasten im Nebel. Ich weiß es zwar nicht genau, Aber die schemenhaften Umrisse im Nebel lassen mich vermuten, dass dies oder jenes dort ist oder dies oder jenes passiert. Wenn die Bibel aber von Glauben spricht, dann geht es vielmehr um ein Wissen, eine Glaubensgewissheit. Ich vermute nicht etwas, sondern ich weiß etwas, ganz sicher. Darum hat auch, das haben wir glaube ich schon mal im Podcast, habe ich den Satz schon mal erwähnt, darum hat auch Hiob sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also er hat ja nie gesagt, ich vermute mal, dass es meinen Erlöser gibt oder ich hoffe mal, dass da draußen irgendwo ein Erlöser lebt, sondern er sagt, ich weiß es. Und der Grund dafür steckt unter anderem in diesem Vers. Hier heißt es letztlich, dass der Heilige Geist mir Gewissheit ins Herz schenkt, dass ich Kind Gottes bin, dass mein Ziel die Ewigkeit ist. Klar kann man auch mal so Momente des Zweifels im Alltag haben, das will ich jetzt nicht völlig ausschließen. Aber dieser Grundton eines Menschen, der den Heiligen Geist in seinem Leben hat, ist eigentlich die Gewissheit. Ich habe Gewissheit. Deshalb sollten wir uns auch diese Frage stellen, und die will ich euch auch als Zuhörer stellen, werde ich dann auch mal beim Nugget auch nochmal darauf eingehen, hast du die Gewissheit, dass du Kind Gottes bist? Und wenn du die nicht hast, dann solltest du vielleicht erstmals oder wieder ganz neu festmachen bei Jesus und eben um Gottes Geist für dein Leben bitten. Christsein bedeutet eben nicht so ein bisschen christlich leben oder ein bisschen nett sein zum Nachbarn oder hin und wieder mal in die Kirche gehen, so ein bisschen religiöses Lametta nenne ich es mal, sondern Christ ist der, der den Heiligen Geist in seinem Leben hat, weil er eine ganz ernsthafte Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und wenn man die getroffen hat, dann weiß man, dass man Kind Gottes ist. Also ich bin mir mega sicher, dass wenn ich heute aus dem Haus gehe und wäre von einem Auto überfahren und sterbe, dass ich bei ihm bin.
Ja.
Also das ist nicht irgendwie so, ich hoffe es mal, dass es funktioniert oder so, sondern es ist ein Wissen. Und diese Gewissheit kann uns der Geist Gottes schenken und das steckt in diesem Text. Ich weiß, dass ich der Sohn, dass ich Kind Gottes bin. Also meine Kinder wissen auch, dass sie meine Kinder sind. Und auch wenn ich mit ihnen mal schimpfe oder wenn Dinge in der Familie nicht so laufen, wie man sich's gewünscht hätte, gehen die ja nicht plötzlich auf die Straße und denken, oh, bin ich heute noch Kind? Sondern das ist etwas, was man weiß.
Ja.
Unabhängig davon, ob ich mein Vater gerade zu Hause ist, was mein Vater gerade zu mir gesagt hat, sondern das steht einfach fest.
Unabhängig von Gefühlen und so.
Genau.
Das finde ich auch irgendwie nochmal wichtig.
Ja, genau. Das ist wie, keine Ahnung, wenn du eine Woche lang, wir hatten ja jetzt ein richtig geiles Wetter, aber wenn du mal eine Woche nur Regen hast und die Sonne nicht siehst, da schleicht sich ja auch manchmal so Zweifel ein, gibt es die überhaupt? Und gleichzeitig weißt du ja zu tief im Inneren, natürlich, die Sonne ist genauso da, ob du die jetzt siehst, ob du die jetzt spürst oder ob es jetzt gerade nur regnet, die ist da. Und diese Grundgewissheit, dieses Grundwissen darum, die Sonne ist da und dieses Grundwissen darum, Gott ist mein Vater, ich bin Kind Gottes, ich bin erlöst, das schenkt ihm der Heilige Geist. Und darum müssen wir und sollten wir uns nach ihm ausstrecken. Das war mein zweiter Punkt.
Ich will nochmal auf Fleisch und Geist eingehen, also es ist zwar wieder der gleiche Punkt, aber ich finde, wenn man den Text liest, könnte man zu der Vermutung kommen, irgendwie alles Geistliche, alles was mit Glauben und so zu tun hat, ist gut und alles was mit Fleischlichen, also mit Körper und so zu tun hat, ist schlecht. Und das ist ja auch eine Lehre, die es durchaus gab, also gerade mit Platon, 4. Jahrhundert vor Christus, der hat ja diesen ganz klassischen Dualismus geprägt, der sich über Jahrhunderte gehalten hat. Dieses alles Körperliche ist schlecht, also bis hin zur Sexualität oder alles Materielles, auch Besitz ist schlecht und gut ist nur, was ich weiß und was ich irgendwie, wer ich innerlich bin. Also das ist so eine klassische Lehre von Platon und auch die frühen Christen waren davon krass beeinflusst, weil es gibt die Gnosis, als das war so die größte Irrlehre der ersten Kirche, wogegen die ersten, auch die Briefe von Paulus zum Teil schon ankämpfen. Und auch dort war es so diese Lehre, dass quasi alles Geistliche, alles Wissen oder die Lehre, auch so eine Geheimlehre, was verstanden zu haben oder rhetorisch eine schöne Rede zu halten, das hat einen Wert. Aber alles Körperliche, also Sport, Sexualität, auch irgendwas zu besitzen, ist grundsätzlich schlecht. Und ich finde, dass der Text das ja auch ein Stück, oder dass man den Text so verstehen könnte. Und das haben ja auch Christen lange Zeit gemacht. Also im Mittelalter war es ja eine übliche Praxis, dass sich besonders Fromme irgendwie selbst ausgepeitscht haben. Also ich sagte, mein schlechter Körper verführt mich immer wieder zur Sünde, zu schlechten Blicken, zu schlechten Gedanken. Ich peitsche den aus, weil mein Körper ist so schlecht. Und ich will, dass mein Geist immer mehr reift.
Ja.
Aber ich würde sagen, dass das absolut nicht das ist, was der Text meint. weil hier Fleisch ja auch als was bezeichnet wird, was, was ja auch ganz viel mit Denken zu tun hat. Also das, was ich will, das, was meine Ziele sind, meine Identität. Und dort geht es ja erstmal nicht um, um Körper als Materie an sich. Und ich denke, dass das Problem auch heute noch ein Stück besteht, dass, dass es durchaus fromme Menschen gibt, die sagen, boah, Sport ist Käse und mein Körper ist eh nur eine Hülle und das völlig verachten. Oder die sagen, warum soll man die Schöpfung erhalten? Es ist doch eh nur eine Durchgangsstation. Also ich glaube, dass man auch heute noch so dualistische Gedanken durchaus bei, bei frommen Menschen findet, die sagen, das ist doch alles unwichtig. Das ist doch nur Materie. Wichtig ist doch nur, was geistlich passiert. Und ich würde auch sagen, geistlich hat eine Priorität, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, steht vor allem Körperlichen auf jeden Fall. Aber die Bibel sagt so oft auch zum Beispiel sowas wie, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das schreibt auch Paulus. Also Gott will in uns wohnen. Er will diesen Körper in Besitz nehmen, will darin sein und will den nicht irgendwie auslöschen und nur noch geistlich irgendwas aus uns machen, sondern will diesen Körper gebrauchen. Oder auch Arbeit, körperliche Arbeit, was wird von Platon verachtet als was Minderwertiges. Ein Bauer war ein absoluter Depp für Platon, der körperlich arbeitet. Wo aber ja die Bibel sagt, hey, das, was wir mit unserer Händewerk schaffen, darin sind wir auch Gott ein Stück ebenbildlich. Wir schaffen was, wir bauen was, wir gestalten was kreativ. Wir sind dadurch Gott ähnlich und wir bringen ihm auch die Ehre mit dem, was wir machen, als Bauer, als Handwerker, als was auch immer. Und darum wird, finde ich, von der Bibel her ein Arbeiten mit den Händen niemals einem geistlichen oder geistlichen Arbeiten abgewertet, sondern vielmehr sagt Gott, ich will auch das Körperliche, das Kreative, das Materielle gebrauchen, mir zur Ehre.
Ja, die Gefahr ist ja letztendlich auch immer, dass man irgendwie einen Text jetzt rausgreift und sagt jetzt hier, oh, Fleisch ist schlecht, es geht ums Geistliche. Und verliert den Horizont der ganzen Bibel so ein bisschen aus dem Blick. Weil letztendlich lesen wir schon in der Schöpfung, dass wir gut gemacht sind. Also dass wir als Werk Gottes gut geschaffen sind. Und was ich auch mega spannend finde, Gott hat ja ganz viel geistlich geschaffen. Er sprach und es geschah. Ne, könnte man sagen, das ist was Geistliches. Aber beim Menschen schafft er es mit seinen Händen.
Ja, das stimmt.
Also bei allen Geistlichen, was auch in der Schöpfung vorkommt, der Mensch wird letztendlich durch die Hände Gottes geschaffen und nicht einfach durch ein Wort. Und das zeigt ja auch was an, dass unser Körper schon eine Rolle spielt und dass wir mit unserem Körper auch sorgsam umgehen sollen. Und dass es bei diesem Text eben nicht darum geht, der Körper ist schlecht und das Fleisch als wirkliches Fleisch, Muskeln, Tätigkeit, praktisch Hände, Arbeit, irgendwas Schlechtes wäre.
Ja. Ich fand es spannend, bei dem Fastenprogramm, was wir gemacht haben, da war das ja ein Punkt, gib Gott mit deinem Körper die Ehre. So ernähr dich gesund, mach einmal in der Woche mindestens Sport, so geh kalt duschen, also Sachen machen, die dem Körper gut tun, um mit deinem Körper Gott die Ehre zu geben.
Ja.
Und nicht zu sagen, der Körper ist schlecht, mach jetzt nur stille Zeit den ganzen Tag, weil das das einzig Wichtige ist.
Ja.
Also es war mir noch wichtig zu sagen, dass hier der Körper nicht so schlecht wegkommt oder das Materielle, das Fleischliche. Ich glaube, es meint vielmehr so zwei Lebensmodi. Auf was bin ich aus? Davon, ich will was erreichen oder ich lasse mich von Gott beschenken, auch mit meinem Leib.
Dankeschön, dann kommen wir zu den Nuggets. Ich fange gleich mal an, ich habe es ja schon angeteasert. Ich will euch gerne nochmal die Frage mitgeben, hast du Gewissheit, dass du Kind Gottes bist? Bist du dir sicher, dass er in deinem Herzen Wohnung gemacht hat, dass du zu ihm gehörst, dass du auf seiner Seite stehst. Und wenn du dir da unsicher bist oder überhaupt darüber so nachdenken musst, dann mache ich dir Mut, mach fest bei Jesus. Triff eine Entscheidung für ihn und bitte ihn, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt. Also es gibt keine wichtigere Frage, die wir in unserem Leben haben können, als genau die: Bin ich Kind Gottes?
Cool, vielen Dank. Das hätte ich vielleicht auch genommen, aber dann nehme ich was zu meinem zweiten Punkt und auch die Frage, gibst du Gott mit deinem Körper die Ehre? Also was das bei dir konkret bedeutet, keine Ahnung, aber einfach mal zu überlegen, das, was ich auch mit meinen Händen mache, mit meiner Kreativität, was ich im Sport oder so leiste, das auch als was zu sehen, womit ich Gott die Ehre geben kann. Also ich denke da zurück an die Fußball-WM, die liegt jetzt schon ein bisschen zurück, auch zum Glück, so wie die gelaufen ist für uns aus Deutschland. Genau, wo auch Spieler gesagt haben, ich spiele hier Fußball für meine Mannschaft, aber auch um Gott die Ehre zu geben. Und ich fand es so cool, das so zu sehen. Auch das, was ich mit meinem Körper tue, damit kann ich Gott die Ehre geben. Darum überleg mal, was kann das bei dir sein, wo du Gott auch ja, mit was ganz Materiellen, scheinbar Profanen die Ehre gibst.
Dankeschön. Dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Licht im Schacht.